Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Schönen guten Morgen. Ob der Schweizer Bestsellerautor Martin Suter heute früh so vor dem Mikro sitzt, wie man ihn kennt, mit frisch gegeltem Haar und im Maßanzug, das kann ich nicht sehen. Er ist uns nämlich aus Zürich zugeschaltet, wo er lebt. Herzlich willkommen, Herr Suter.
Ja, danke für die Einladung. Willkommen.
Ich werde gar nicht erst so tun, Herr Suter, als hätte ich groß Ahnung von Fußball, rede aber gerne mit Ihnen über Ihre Beziehung zum Fußball. Haben Sie als Junge gern gespielt?
Ich habe auch keine große Beziehung zu Fußball. Ich habe als Junge mal gespielt, aber nur als, ich glaube, ich habe mit 10 oder 11 aufgehört.
Ja. Und verfolgen Sie Fußballspiele im Fernsehen oder im Radio?
Nein, ich hatte mal eine Phase, so mit zwischen 20 und 25, da hatte ich eine Lieblingsfußballmannschaft, den FC Basel, und da ging ich auch an Auswärtsspiele, aber seither nicht mehr. Es ist nicht die Freude am Fußball, die mich dazu gebracht hat, das Buch zu schreiben, sondern das Interesse an Basti.
Martin Suters biografischer Roman über den Fußballer Bastian Schweinsteiger ist ein Auftragswerk. Wie kam das, Herr Suter? Hatte Schweinsteiger selbst die Idee? Ist er ein Fan von Ihnen oder war das der Coup seiner Manager?
Ja, das ist kein Auftragswerk. Das ist ein Roman wie die anderen Romane von mir auch. Da gibt es keine anderen Konditionen.
Aber er ist an Sie herangetragen worden.
Er hat mich gefragt, ob ich das machen würde. Und ich habe mir gesagt, ich brauche ein bisschen Bedenkzeit. 3 Tage habe ich mir ausbedungen. Und schon nach einer Stunde habe ich gesagt, ja, das ist ja genau das, was ich immer will. Jede Form von Literatur möchte ich einmal gemacht haben. Deswegen habe ich es gemacht.
Aber weißt du, was Neues war, ja?
Weil es was Neues war, weil ich es noch nie gemacht habe. Und es war natürlich etwas schon anderes. Wenn man über eine lebende Person eine Biografie schreibt und die soll autorisiert sein, dann hat man plötzlich eine weitere Person, die da Mitspracherecht hat.
Hatte Schweinsteiger blindes Vertrauen zu Ihnen oder hat er schon klare Bedingungen gestellt? Also es geht ja hier schon auch um sein Image.
Nein, es gab keine Bedingungen. Es gab eine Bedingung von mir. Ich habe gesagt, ich will keine Biografie schreiben. Ich bin Romancier, nicht Biograf. Und das heißt, ich will einen biografischen Roman schreiben. Aber ich habe natürlich gesagt, ich schreibe nichts, was du nicht willst. Also ich gebe dir alles zum Lesen. Und er hat praktisch nichts nicht gewollt.
Naja, anhand der Danksagung am Ende des Buches, da erahne ich, wie umfangreich das Material war, aus dem Sie schöpfen konnten. Sie haben ja viele Gespräche geführt, natürlich mit Bastian Schweinsteiger selbst, mit seiner Frau Anna Ivanovic, der Weltklasse-Tennisspielerin, mit Fußballkollegen, Freunden, vielen Verwandten und darunter auch mit dem Vater Fred Schweinsteiger. Wie haben Sie ihn auf den Spaziergängen, glaube ich, am Auerbach im Allgäu befragt?
Ja, ich den Fred musste ich gar nicht sehr befragen. Das sprudelte aus ihm heraus. Er ist ein sehr kommunikativer Herr und er hat mir viel erzählt aus der Jugend, der Kindheit, und ich habe das aufgenommen und habe ja ganze Stöße von Transkripten, von Interviews.
Mhm. Ist es Ihnen denn in diesen Gesprächen gelungen, hinter das mediale Bild vom Fußballstar Schweinsteiger zu gucken, oder war das gar nicht der Anspruch? Also als gelernter Werbetexter, der Sie ja sind, wissen Sie ja eigentlich, wie man eine Marke aufwertet.
Nein, das so habe ich nicht gearbeitet. Also wenn Sie das Buch lesen, dann merken Sie, dass es sehr hinter das mediale Bild schaut. Ich habe sehr viel Privates, Dinge, die man zwar weltweit kennt, aber halt nicht aus der Perspektive von Bastian Schweinsteiger. Das hat mich interessiert.
Er wird ja von Anfang an in dem Buch als einer beschrieben, der mit sich und der Welt eigentlich vollkommen zufrieden ist, wenn man ihn nur spielen lässt. Ich habe gedacht, das ist fast auch so eine Art Erziehungsratgeber, dieser Roman. Schaut hin, was eure Kinder können und glücklich macht.
Ja, vielleicht. Also Bastian hat mich von Anfang an beeindruckt durch seine Unbekümmertheit, durch seine Fähigkeit, im Moment zu leben. Und er hat mir sehr glaubwürdig versichert, dass er kein Lebensziel hat. Er war ja auch ein sehr talentierter Skirennfahrer und hat lange Zeit gedacht, ja, ich mache vielleicht beides, Fußballprofi und Skirennfahrer. Das war eine etwas naive Vorstellung. Aber er ist wirklich jemand, der das macht, was ihm Spaß macht, und das gut macht, was ihm Spaß macht.
Und nichts anderes.
Und nichts anderes, ja.
Sie erzählen sehr nah an der realen Biografie entlang, hatten aber eben auch die Freiheit, hier und da was dazu zu erfinden. Was hat denn beim Schreiben am meisten Ihre Fantasie angeregt?
Ja, also für mich ist es eine Art Heldensaga eines typischen Martin Suter-Helden, also einen, der nicht das Schicksal in die Hand nimmt und so kämpft, sondern dem das Leben auf ihn zukommt und der halt akzeptiert, was mit ihm geht. Aber er ist natürlich ein Kämpfer. Wir haben ja alle das Bild vom WM-Finalisten Basti Schweinsteiger vor Augen. Aber er ist eben ein Momentmensch. In diesem Moment wollte er unbedingt dieses Spiel gewinnen und Weltmeister werden. Und dann kann er schon kämpfen. Aber er ist nicht einer, der jetzt am Morgen aufsteht und sagt,
so. Zum Kämpfen und zum Menschsein gehört aber eben auch das Scheitern. War das schwierig, auch über Tiefpunkte zu schreiben?
Das war nicht schwierig, nein. Da ist er auch so unbefangen wie in allem anderen. Da hat er mir schon genau erzählt, wie es war, als er den Strafstoß, den Elfmeter verschoss und dadurch das Champions League-Finale verloren ging im eigenen Stadion und so. Das waren schon harte Schläge, aber er war erstaunlich schnell darüber hinweg, viel schneller als die ihn trösteten.
Mhm. Man merkt beim Lesen, dass Sie Ihren Helden lieben, vielleicht sogar ein leicht väterliches Verhältnis zu ihm haben. Könnte ja Ihr Sohn.
Genau, doppelt so alt wie.
Genau. Könnte ja, Ihr Sohn sein.
Und jetzt, fast mein Enkel.
Jetzt, wo Sie ihn so gut kennen, was würden Sie gern mal mit ihm machen, zusammen?
Ja, wir haben eine Gelegenheit, im nächsten Monat zusammen ein bisschen Zeit zu verbringen und Golf zu spielen.
Deutschlandfunk Kultur mit dem Schweizer Schriftsteller und Bestsellerautor Martin Suter. Er wusste schon mit 16, dass er Schriftsteller werden will, traute sich aber erst mit 49, das in die Tat umzusetzen. Davor hat Martin Suter Karriere in der Werbebranche gemacht. Herr Suter, was war denn mal so ein richtig guter Werbespruch von Ihnen?
Ja, ich habe eben nicht so die Art Werbung gemacht mit Sprüchen. Ich war in einer Agentur, die Textanzeigen gemacht hat, also lange Texte haben wir immer geschrieben und haben immer gesagt, ein Text ist nie zu lang, er ist nur oft zu wenig lang gut. Mhm. Und das war so unser Prinzip.
Was sind denn das für Werbeanzeigen mit langen Texten zum Beispiel?
Also damals gab es zum Beispiel die Fluggesellschaft Swissair noch. Da haben wir viele Textanzeigen geschrieben. Ich habe auch lange für Emmentaler Käse Werbung gemacht. Da haben wir, ja, dann waren es manchmal kürzer, aber da haben wir auch ziemlich schräge und kreative Kampagnen gemacht oder auch ganz poetische Geschichten über Situationen, bei denen man Emmentaler ist.
Ja, also geben Sie mal noch ein konkreteres Beispiel.
Ein konkretes.
Was kann man schräg über Emmentaler Käse erzählen?
Ja, zum Beispiel haben wir eine Kampagne gemacht, die die Werbung praktisch abgeschafft hat. Da haben wir, das war eine Aktion Essen statt Stürmen, das heißt Essen anstatt Diskutieren, und haben nur gesagt, ein Trump-Plakat sagt dann, wer kein Emmentaler eingekauft hat, solle an der nächsten Station aussteigen und das machen. Oder solche schrägen Kampagnen.
Hat Ihnen Werbung richtig Spaß gemacht oder konnten Sie damit vor allem richtig gut Geld verdienen?
Ja, beides. Ich habe Werbung immer als Zwischenstation betrachtet, aber es ist, glaube ich, etwas Blödes, wenn man das, was nicht sein Traumjob ist, nicht versucht, möglichst gut zu machen, weil dann macht es wirklich überhaupt keinen Spaß und dann wird es auch nicht gut.
Aber warum hat das denn so lange gedauert, bis Sie diesen Jugendtraum, Schriftsteller werden zu wollen, tatsächlich angegangen sind? Haben Sie immer parallel zur Werbezeit geübt, Romane zu schreiben?
Also meine Biografie ist eben nicht so, dass ich zuerst Werbetexter war und dann Schriftsteller wurde. Ich habe viel in der Werbung gearbeitet, ich habe aber auch als Journalist gearbeitet, ich war auch einige Zeit Georeporter. Mhm. Ich habe immer wieder aufgehört, aber die Werbung war halt etwas, ich habe als ganz junger Mann habe ich in der Werbung Karriere gemacht, so als 21-Jähriger, da war ich so ein Kinderstar. Der Werbung war auch sehr früh Kreativdirektor in Wien, so mit 22 und mit 24 war ich der kreativ Zuständige für eine große Werbeagentur in der Schweiz. Und dann bin ich aber immer wieder halt ausgestiegen, habe andere Sachen gemacht, eine Afrika- und Asienreise während eines Jahres und so weiter. Und immer wieder habe ich gedacht, jetzt wirst du Schriftsteller, und dann brauchte ich halt wieder Geld. Dann habe ich als freier Werbetexter oder Werbemacher gearbeitet, und dann habe ich in einem Monat viel Geld verdient und gedacht, ja, jetzt kann ich wieder ein paar Monate schreiben. Und schon war das Geld wieder weg. Ich bin nicht gut im Geld nicht ausgeben.
Sie haben Kolumnen geschrieben, Reportagen, Drehbücher, Theaterstücke, Romane, und der erste große Erfolg, das war das Buch Small World, 1997, die Geschichte einer fortschreitenden Altersdemenz, ist auch verfilmt worden mit Gérard Depardieu und Alexandra Maria Lara. Sie haben das, glaube ich, mal den Auftakt einer neurologischen Trilogie genannt, Herr Suter. Wie haben Sie zu diesen Themen gefunden?
Also das erste Thema, mein Vater hatte war Alzheimer krank, und ein paar Jahre nachdem er im fortgeschrittenen Stadium gestorben ist, habe ich gedacht, es wäre ein Thema für eine Art Krimi, weil je fortgeschrittener die Krankheit wurde, desto mehr erinnerte er sich an Dinge von früher, von denen er nie erzählt hat, und er vergaß die Gegenwart und ging in die Vergangenheit. Und ich habe gedacht, was wäre, wenn jemand so weit in die Vergangenheit geht und dort auf Dinge stößt, die geheim gehalten wurden. Und das ist dieser Konrad Lang, dieser Protagonist dieses Buches, dem geschieht das. Mhm. Und natürlich ist in der in der Literatur, in der Dramaturgie, die Veränderung der Helden ein wichtiges und fast Standardthema. Jemand beginnt so und endet so in einer Geschichte. Und da gibt es so einen Wendepunkt. Die Veränderung, die hat mich eigentlich weniger interessiert beim Schreiben als das Verändertsein. Deswegen habe ich dieses Thema dann mit dieser unfreiwilligen Veränderung dieses Konrad Lang gemacht. Und danach, das nächste war ein Anwalt, der verändert wurde durch den Konsum eines seltsamen magischen Pilzes. Und das dritte
die
war...
Die dunkle Seite des Mondes,
genau.
War das Buch. Hm? Und ja. Dann ein perfekter Freund.
Und dann ein perfekter Freund, ein Journalist, der im Krankenhaus aufwacht und sich und eine Gedächtnislücke von einigen Wochen hat und merkt, dass er in dieser Woche ganz anders sich verhalten haben muss, so wie seine Freunde mochten ihn nicht mehr und so weiter. Das waren eigentlich diese drei neurologischen Sachen. Und das vierte war Lila Lila und das ist ein junger Mann, der sich verliebt und die Dummheit macht, ein Buch, das nicht von ihm war, für seines auszugeben. Und die Liebe ist ja auch ein neurologischer Zustand.
Die Liebe ist ein neurologischer Zustand. Das ist wirklich ein schöner Satz, den Martin Suter eben gesagt hat. Er hat an vielen Plätzen der Welt Wurzeln geschlagen. 1948 in Zürich geboren. Dort lebt er inzwischen wieder die meiste Zeit des Jahres. Aber er hat sich auch für viele Jahre richtig abgeseilt. Ist über 20 Jahre zwischen Ibiza und Guatemala gependelt. Herr Suter, wie kam es zu diesen Lebensentscheidungen? Ja, vielleicht auch Liebesentscheidungen.
Ja, es war eigentlich, wenn ich in einer Werbeagentur gearbeitet habe, dann war ich nicht so mobil, aber als ich das aufgehört habe, konnte ich plötzlich das machen und meine Frau war bereit, sie hatte ein Modelabel und ein Modegeschäft, war bereit, ein Jahr lang das mit mir auszuprobieren. Wir hatten ein Ferienhaus auf Ibiza und haben gesagt, okay, jetzt probieren wir das mal ein Jahr, das Schriftstellern. Und dann ist daraus mehr geworden. Wir haben auf Ibiza dann gemerkt, wir hatten so einen Hausteil in der Altstadt, dass im Winter kein Sonnenstrahl auf unser Haus fiel, das hatten wir nicht gemerkt, als wir es gekauft haben im Sommer. Mhm. Und haben dann eine Einladung von Freunden in Guatemala angenommen und haben die einen Monat besucht. Und danach haben wir ein Telegramm bekommen, dass das Nachbargrundstück zu verkaufen sei. Und ich hatte gerade mit dem Schweizer Fernsehen und dem ZDF einen Vertrag für eine Vorabendserie gemacht. Und mit diesem Vertrag bin ich zur Bank gegangen und die haben mir ein bisschen Geld gegeben, um das Land zu kaufen und ein Haus drauf zu bauen.
Ja, das haben Sie ja vorhin schon angedeutet. Das Geld bleibt nicht lange in Ihrer Tasche. Das wird dann ausgegeben. Aber trotzdem,
ja, das
fragt man
sich...
Die
Pflicht von Leuten, die Geld verdienen, es sofort wieder auszugeben. Es ist... Geiz ist geil ist ein ganz dummer Spruch, er schadet uns allen.
Kann man in Ihren Büchern eigentlich spüren, wo Sie die geschrieben haben? Können Sie da selbst was erkennen?
Nein, meine Bücher spielen halt immer dort, wo ich es am besten kenne, nämlich in der Schweiz. Ich habe mal ein Buch geschrieben, das zum Teil in Guatemala spielte und das ist misslungen. Die ganzen Guatemala-Szenen lasen sich ein bisschen reiseprospektmäßig. Das passiert einem, wenn man nicht weiß, was ist das Entscheidende an dieser Landschaft, an dieser in dieser Stube, in dieser Straße. Und deswegen bin ich zurück in die Schweiz. Aber die große Distanz, die zeitliche und auch die geografische Distanz, das ist ein guter Filter. Es bleibt dann das hängen, was wichtig ist von den Dingen.
Mhm. Auf Ibiza haben Sie Olivenöl und Wein produziert, in Guatemala sogar Kaffee angebaut. Aber ich weiß nicht, dieses Leben ist passé. Ne? Das Anwesen auf Ibiza haben Sie verkauft und in Guatemala waren Sie, glaube ich, auch schon länger nicht.
Ja, waren wir schon länger nicht, zum Teil vor allem wegen Covid. Das hat dann auch ziemlich gewütet. Dort, da sind wir dann nicht mehr hingegangen.
Aber überhaupt, ich meine, bei Guatemala denkt man an Armut, Korruption, Gewalt, an ein hartes Leben. Mussten Sie da neue Regeln lernen?
Ja, also musste man schon. Guatemala war bis kurz bevor wir dort uns niederließen, hatte einen Bürgerkrieg und als der zu Ende war, gab es viele Ex-Soldaten und Ex-Guerilleros, die nichts anderes gelernt hatten als schießen und das auch ausübten. Also es ist immer, wenn man es aus der Distanz anschaut, macht es Angst, und wenn man dort ist, ist man dort wie halt alle anderen auch und versucht damit zu leben. Aber auch wenn man halt in Guatemala lebt als Europäer mit einem europäischen Einkommen, dann ist man sehr wohlhabend und da ist man dann verpflichtet, auch viele Leute zu beschäftigen. Und dann gibt es eine Familie, die für das Haus schaut, und dann die sind sehr kinderreich, die müssen in gute Schulen, und da kann man eben alles helfen und ja, man muss da schon ein bisschen umdenken.
Also Sie unterstützen Menschen und sind denen auf diese Art und Weise näher gekommen?
Ja, klar. Der Felipe und die Maria Cristina und der ganze große Familie, viele haben dann bei uns gearbeitet oder arbeiten auch immer noch, und das ist wichtig auch, dass die in gute Schulen kommen, dass sie ein bisschen Englisch lernen und so, und das können die natürlich alle nicht finanzieren, also ich will damit nicht angeben, aber es ist selbstverständlich, dass wir das alles finanzieren.
Ihre Tochter geht jetzt in Zürich zur Schule, ist, glaube ich, um die 16. Das heißt,
ja,
irgendwann
16.
Sind Sie ja bald wieder frei. Haben Sie vor, dann nochmal weit weg zu gehen? Träumen Sie davon?
Ja, wir haben ja das schöne Haus, das meine Frau auf Ibiza gebaut hat, haben wir verkauft vor ein paar Jahren und haben es ein bisschen bereut. Und haben dann spontan in Marrakesch ein Riad gekauft.
Marrakesch Geld ausgegeben.
Ja. Und das, da konnten wir jetzt lange nicht hin, aber wir würden schon gerne einen Teil des Jahres dort verbringen. Es ist wunderschön. Aber jetzt haben wir natürlich unsere Tochter, die in die Schule geht, und da müssen wir halt unsere Freiheitsgelüste auf die Schulferien beschränken.
Sie haben mal gesagt, Künstler zu sein, das sei nicht nur die Entscheidung für eine bestimmte Tätigkeit, sondern vor allem für eine bestimmte Lebensform. Und dieses Spannungsfeld zwischen der Arbeit und der dadurch möglichen Lebensform mussten Sie ja auch immer wieder neu finden und austarieren. Was ist für Sie die ideale Lebensform?
Also schon die wir jetzt seit längerer Zeit leben. Ich bin, ja, meine Arbeit war eigentlich immer Homeoffice. Ich arbeite zu Hause und die Möglichkeit, ja, an anderen Orten zu sein, andere Mentalitäten, Kulturen und so zu kennenzulernen. Wir sind auch, als Anna 7 war, und da sagen die Neurologen, dann kann man sich erinnern, wenn man sich an diese Zeit, sind wir 7 Jahre in Asien, 7 Monate in Asien herumgereist. Und das ist natürlich schon ein unglaublicher Luxus, wenn man das kann, weil schreiben kann ich halt überall, und ich habe ja die Dinge, die ich erfinde, im Kopf.
Und die Schweiz im Herzen und in der Erinnerung. Ja. Martin Suter.
Darf ich noch was? Ja.
Doch, Sie dürfen, sagen Sie.
Darf ich? Ich wollte Ihre Musikredaktion grüßen, weil das ist nicht immer so, dass so tolle Musik läuft dazwischen. Danke.
Der Schriftsteller Martin Suter zieht auch online seine Bahnen. Zum Beispiel beteiligt er sich bei Twitter an einer Art Poesie-Ping-Pong. Was sind das denn für Reimfreundschaften, die Sie da pflegen, Herr Suter?
Ja, das... Als ich meine Website begann, hat man mir gesagt, ja, da musst du auch ein bisschen in Social Media sein, um das ein bisschen zu verbreiten. Dann habe ich gesagt, ja, okay, dann gehe ich auf Twitter. Aber ich wollte das ein bisschen anders machen, weil man sagt ja, dass die Social Medias die Sprache verrohen lassen. Dann habe ich von Anfang an gesagt, ich mache nur Gereimtes und habe das jetzt seit 3 Jahren konsequent durchgeführt. Und dann kamen andere und haben auf meine Reime mit Reimen geantwortet. Dann haben wir gesagt, komm, wir machen ein Poesie-Ping-Pong. Da gibt es immer wie beim Ping-Pong einen Aufschlag. Den machen wir, kann jeder und jede machen. Und die mir am besten gefallen, die like ich, die herze ich, und die werden dann auf meiner Website gespiegelt. Also auf meiner Website gibt es so Ping-Pong-Bällchen, die hin und her springen. Wenn man da draufklickt, dann kann man jeden Tag diese meist sehr amüsanten, gereimten Ping-Pong-Matches verfolgen, und auch alle dürfen mitmachen.
Mhm. Ein sehr aktiver Gegenpart da ist ein gewisser Felix Tandem.
Ja.
Wer ist das? Kennen Sie den näher?
Felix Tandem ist ein Pseudonym von einem, den ich tatsächlich nicht kenne.
Aha.
Und ich respektiere das. Ich versuche es auch nicht herauszufinden. Aber der Felix Tandem ist schon wirklich sehr gut. Da muss ich mich sehr zusammenreißen, um einigermaßen mitzuhalten mit ihm.
Und der bewirbt mit einem Reim auch ziemlich gut, finde ich, ihr neues Schweinsteiger-Buch. Ich zitiere mal: Gebonkt, sagte Suter zum Star, du die Story, ich der Teller, denn Basti, dein Name sagt's klar, B wie Best und S wie Seller.
Ja, der ist gut. Der Felix ist gut.
Ja, Sie sind.
Das ist das Felix Tandem, war das Pseudonym von Karl Spitteler, unserem einzigen Schweizer Nobelpreisträger, Literaturnobelpreisträger. Und er hat geschrieben als Felix Tandem, und der Dichter muss ein Fan sein von Spitteler, deswegen hat er den übernommen.
Naja. Sie sind ja eben nicht nur bei Twitter aktiv, sondern haben auch eine gut gepflegte Website mit Bezahlbereich und arbeiten daran, dort auch Ihre Romane zu vernetzen. Auf welche Weise machen Sie das?
Ja, ich habe gefunden, es ist ja so, dass immer weniger Bücher gelesen werden. Aber es wird eigentlich nach meiner Meinung immer mehr gelesen. Man sieht überall die Menschen vor Handybildschirmen oder Laptops. Und ich habe gedacht, die lesen nicht mich dort. Und dann habe ich beschlossen, wenn die nicht zu mir kommen, dann gehe ich zu ihnen und versuche jetzt, also beim Basti-Roman zum Beispiel können sie, da habe ich beschrieben, wie er entstand, habe ich halt Fotos und kleine Filmchen gemacht, habe kleine Videos gemacht, in denen ich erzähle, was ich jetzt gerade mache. Und jetzt kann man, nehme ich bestimmte Stellen aus dem Buch heraus und dann kann man, da heißt man auch vielleicht Seite 31, da kann man draufklicken, dann sieht man die Stelle und dann sieht man entweder Recherchen dazu und jetzt sehr oft Basti im O-Ton, das heißt, da kann man hören, was dieser Textstelle zugrunde lag, was er gesagt hat, da hört man ihn mit seiner Stimme auch ein bisschen telefonisch verzogen, das erzählen.
Mhm. Gibt Ihnen diese Homepage die Möglichkeit, ja auch so eine Art Archiv öffentlich zu machen? Ne? Also da wird erinnert an Ihre Auftritte mit Benjamin Stuckrad-Barre oder an die mit dem Musiker Stefan Eicher. Das kann man da alles nochmal sich nahe bringen lassen. Stuckrad-Barre, alle sind so ernst geworden. Das waren ja mal Podcast-Gespräche mit vielen Plänkeleien. Daraus ist dann auch ein Buch entstanden, gemeinsame Bühnenauftritte mit hohem Spaßfaktor. Und Sie haben das vorhin schon so angedeutet, Sie versuchen alles auszuprobieren, was mit Schreiben geht. Gibt es eine neue Idee?
Ja, also wenn ich das noch sagen darf, auf der Website gibt es auch einen Text jetzt, einen neueren, der heißt Mein Vorbild Don Ricardo und das war unser Schreiner in Guatemala und der hat vom Dachstock bis zum Salzfässchen alles gemacht, was man mit Holz machen kann und das beschreibe ich dort ein bisschen in der Geschichte und es ist auch eine Fotogeschichte, man sieht auch, wie er das macht.
Und der war Vorbild für Schweinsteiger?
Der war Vorbild für meine Art Literaturverständnis. Ich möchte alles mal ausprobieren. Deswegen habe ich auch Ja gesagt, als die mich gefragt haben, ob ich einen biografischen Roman schreibe. Ich habe gesagt Ja, weil das habe ich noch nie gemacht. Und da habe ich, denke ich immer an Don Ricardo. Aber ich habe sie unterbrochen.
Der Schriftsteller Martin Suter ist uns in dieser Stunde zugeschaltet aus Zürich. Und ich habe gelesen, Herr Suter, dass Sie da gerade um alte Bäume am Zürichberg kämpfen oder gekämpft haben, den Kampf verloren haben. Was ist da los?
Ja, ich schaue jetzt gerade aus meinem Bürofenster und sehe den Strunk zwei Strünke der großen Eschen. Ach, ich weiß nicht, es ist eine veraltete Forstwirtschaft, die die hier betreiben. Natürlich gibt es viele Eschen und die Eschentriebfäulnis ist eine Krankheit und manche von denen haben das. Und die sagen dann immer, es sind Sicherheitsholzungen und hacken aber auch noch gesunde Eschen ab. Und ich bin fast sicher, weil die Holzpreise im Moment so hoch sind.
Das ist doch eigentlich ein Fall für Ihren Privatdetektiv Almen.
Genau, den habe ich auch da auf diese Fährte geschickt. Wir haben eine Geschichte geschrieben auf meiner Website, wo er spaziert da und das alles mitbekommt. Und der Tagesanzeiger, unsere größte Zeitung hier, hat mich gefragt, ob sie das abdrucken dürfen. So, und das haben sie gemacht, einen zweiseitigen Bericht, die Geschichte, auch mit Gottfried Keller, der hier in diesem Wäldchen sein Lieblingsort fand und viele Aquarelle machte.
Und die ganze Geschichte, ich muss zum Ende kommen, Herr Suter, findet man online. Es war schön, dass wir Sie heute hier bei uns hatten. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Ott.
Ja, war ein gutes Gespräch, interessante Fragen und ich sage es nochmal, sehr schöne Musik. Danke für alles.
Schönen Tag für Sie.
Danke.